Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 15. Juni 2026. Die gute Nachricht zuerst: In der Schweiz ist es nach wie vor möglich, dass wir selber bestimmen über die ganz entscheidenden Fragen. Die Bürger haben das Sagen, nicht die Politiker. Das ist die direkte Demokratie und das müssen wir verteidigen, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig. Ich hatte gestern eine Reihe von Interviews auf ausländischen Medienportalen und Sendern. Und das zeigt natürlich, wie unglaublich groß das Interesse des Auslands an solchen Volksentscheidungen ist, wie sie gestern stattgefunden haben. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn in Bern brüten sie ja diese sogenannten bilateralen Dreiverträge aus, die nicht bilateral sind, nicht auf Augenhöhe, nicht gleichberechtigt, sondern ein Untertanenverhältnis herstellen sollen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Die EU soll dann künftig in wesentlichen Teilen unserer Gesetzgebung die Gesetze erlassen können in der Schweiz. Wir müssen sie übernehmen und haben dann keine direkte Demokratie mehr, keine Selbstbestimmung mehr. Wir haben dann nur noch sozusagen ein folkloristisches Indianerreservat, Ritual, dass wir da noch üben können, direkte Demokratie unter vorgehaltener Pistole. Das ist hier das drastische Bild, das auch schon zu Recht, wie ich meine, in Anschlag gebracht worden ist. Also die direkte Demokratie, wie sie gestern wieder einmal in ihrer ganzen Blüte, in ihrer Perlenhaftigkeit zu besichtigen gewesen ist, das ist etwas vom ganz Entscheidenden. Das ist die Grundlage unserer nationalen Identität. Das ist die Grundlage dessen, was die Schweiz im Innersten zusammenhält. Aber pragmatisch, wie die Schweizer eben sind, beziehungsweise diejenigen, die diesen Staatsaufbau so gerüstet haben, entscheidend ist, dass eben damit eine gewisse Gewähr geboten wird, dass in der Schweiz die Lebenswirklichkeit der Bürger ausschlaggebend ist in der Politik. Das, was die Bürger denken, ist wichtiger als das, was die Politiker denken. Und dadurch sind natürlich auch die Entscheidungen qualitativ besser, weil sie dort getroffen werden, wo die Informationen sind und nicht in der relativen bzw. immer größer werdenden Abgehobenheit im Raumschiff Bundesbern. Verteidigen wir die direkte Demokratie. Nun zum gestrigen Abstimmungssonntag. 54,8% sagen Nein zur Nachhaltigkeitsinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz» der SVP. Und 45,2% sagen ja. Diese 45% sind ein unglaubliches Resultat, wenn man sich vor Augen führt, wie dieser Abstimmungskampf gelaufen ist. Ich meine, da haben die Institutionen und die Profiteure dieser ungeregelten, schrankenlosen Kolossalzuwanderung nun also wirklich alle Register gezogen, auch finanziell. Sollen da über 10 Millionen Schweizer Franken ausgegeben worden sein? Ich habe mich zwar durchaus gefragt, wo ist dieses Geld eigentlich überall versickert? Wer hat sich da auch noch etwas abgezwackt ins eigene Portemonnaie? Aber am Ende des Tages dröhnende Luftüberlegenheit bei den Gegnern. Sogar die Bundesräte, allem voran der Justizminister Jans, der migrationsmäßig nun also gar nichts auf die Reihe gekriegt hat, die haben sich auf die Barrikaden gestellt und sind da wie kleine Parteisoldaten ins Getümmel gesprungen und haben auch nicht davor zurückgeschreckt, die größten Fake News zu verbreiten. Aber offensichtlich hat die allgemeine Angstkulisse hier tatsächlich gewisse Wirkungen hinterlassen, sodass sich vermutlich, das ist eine reine Hypothese natürlich, viele Leute gesagt haben, ja, yeah, mit dieser klaren Regelung, mit dieser konkreten Bevölkerungsobergrenze, da ziehen wir uns vielleicht eine Zwangsjacke an, die uns nicht behagt und die auch irgendwo nicht dem schweizerischen Wesen entspricht, mit solchen glasklaren, knallharten Linien herumzupolitisieren. Der Schweizer ist ja eher ein Ausweichsportler, wenn es ums Politische geht. Mal ein bisschen so, da etwas probieren. Das ist das pragmatische Naturell. Und dieser Bevölkerungsdeckel, der dann auch rhetorisch überall beschworen wurde, der hat vielleicht dem einen oder anderen etwas Angst eingejagt. Auch sehen wir, dass dieses Argument, die Volksinitiative würde bewirken, dass dann keine Pfleger mehr in den Spitälern sind und die Patienten in den Korridoren sterben müssen. Auch die Ärzte seien nicht mehr vorhanden. Irgendwie hat das verfangen. Und wenn natürlich eine derart massive Luftüberlegenheit im Abstimmungskampf zum Tragen kommt, ja, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass eben die auch große Nein-Fraktion da in den oberen Kreisen der Politik, dass die sich dann durchsetzen kann. Ungeachtet all dessen, diese 45,2%, das ist ein Anteil, der weit über den Wähleranteil der SVP hinausgeht, über die Kernklientel bei 27% landesweit, 45%, das sind sehr, sehr viele Leute und die sagen, so kann es nicht weitergehen in der Zuwanderung. Zu viel ist zu viel und es kommen zu viel und vor allem kommen zu viel von den Falschen. Und da hat Christoph Blocher, der SVP-Doyen, in seiner ersten Analyse gestern auf Tele Blocher, schauen Sie sich das an, nach wie vor glasklar und auf den Punkt gebracht, an die Partei den Auftrag gegeben, sie müsse sich um diese 45% kümmern. Und die Verantwortung jetzt, dieses Migrationschaos, nicht die Chaos-Initiative, das war einfach ein dümmliches Etikett, das man da rangeklebt hat. Nein, das Chaos der Migration, die Zuwanderung in die Sozialsysteme, die Schulmisere, die überfüllten Züge, jetzt auch schon das Rollmaterial, die Infrastruktur übernutzt, die Staus, die ganze Problematik auch der Überregulierung des Arbeitsmarktes, Druck auf die Löhne, steigende Preise, Verarmung der Bevölkerung, die eben nicht profitiert von dieser Massenzuwanderung, ganz im Unterschied zu politischen und wirtschaftlichen Kreisen. 45,2% der Bevölkerung sieht darin, nicht in der Zuwanderung, sondern in der ungeregelten Massenzuwanderung, im Ausmaß, in der Dimension, im Maß der Zuwanderung, im Unmaß der Zuwanderung, das ganz große Problem. Und da sind nun die Abstimmungsgewinner ganz klar in der Verantwortung. Die FDP, die Mittepartei und vor allem auch die Linke. Und wir haben ja während des ganzen Abstimmungskampfs nichts gehört von dieser Seite. Man konnte sich ja nicht einmal dazu durchringen, seitens der sogenannten bürgerlichen Mitteparteien einen Gegenvorschlag zu platzieren, der dann hätte in Kraft treten können. Und daran lesen Sie ab, dass es diesen Parteien meines Erachtens eben nicht darum geht, ein Problem zu lösen, sondern einzig und allein die SVP zu bekämpfen. Und diese neidgetriebene Politik, vor allem der bürgerlichen Mitteparteien, die einmal stärker waren als die SVP, diese neidgetriebene Ego-Politik, diese eng geführte Parteigärtchenpolitik, die schadet unserem Land. Und die wird dazu führen, dass eben auch die Schweiz eine Entwicklung durchmacht, wie wir sie jetzt in Deutschland auf abschreckendste Art und Weise beobachten können. Kein Problem ist gelöst mit diesem Nein. Und es soll da offenbar auch FDPler gegeben haben, das sagte Blocher gestern in seiner Sendung, die nun die SVP in der Verantwortung sehen. Das ist die neueste rhetorische Kapriole, da der Purzelbaum, der da geschlagen wird. Nein, meine Damen und Herren, jetzt sind also die Gewinner in der Verantwortung. Und da bin ich nicht wahnsinnig zuversichtlich, aber man muss allen immer wieder eine Chance geben. Vielleicht haben sie auch gelernt aus den letzten 10 Jahren, aber ich habe gesehen, damals bei der Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative im Nationalrat Dezember 2016, auch schon wieder bald 10 Jahre her, wie eben die Verlierer der damaligen Masseneinwanderungsabstimmung, wie die im Bundeshaus, sich also wirklich mit Zähnen und Klauen gewehrt haben, diesen Verfassungsartikel in ein adäquates Gesetz umzulegen, anzuwenden. Und wir haben in der Bundesverfassung Kontingente, Höchstzahlen. Das steht da drin. Das ist bis heute nicht aktiviert worden. Und jetzt natürlich viel Verständnis und ja auch Problemanerkennung da bei den Wahlgewinnen. Ja, gut, schauen wir mal, was da kommt. Und die SVP wird dranbleiben. Sie muss dranbleiben. Ich meine, diese 45% mit Blick auf die nächsten Wahlen, aber eben auch mit Blick darauf, dass das ein unglaublicher Kapitalschatz, ein politischer Kapitalschatz ist, um eben diese Probleme endlich zu lösen. Und ich kann Ihnen sagen, es werden immer mehr Schweizer aufwachen, weil die Probleme, es läuft in die falsche Richtung. Und diese Probleme werden sich verschärfen. Und deshalb wird natürlich auch das akute Bewusstsein dieser Probleme wird sich natürlich bei immer mehr Leuten da in Erinnerung rufen. Und irgendwann verfängt dann diese Schrebergärtchen-Mentalität. Das kommt von der SVP, da darf man nicht dafür sein. Irgendwann verfängt das dann nicht mehr. Also ganz entscheidend, dass da die Volkspartei bei der Fahne bleibt und diese 45,2% sich um diese Leute kümmert. Weil die sind nun mit ihrer Problemwahrnehmung alleingelassen. Die sehen sich einer gravierenden, einer erdrückenden Mehrheit in der Politik gegenüber, in der Parteipolitik, nämlich von allen Nicht-SVP-Parteien, die nun seit 12 Jahren diese Massenzuwanderung einfach laufen lassen, aus Eigeninteresse laufen lassen, weil sie eben jene Gruppen unterstützen, die von dieser Massenzuwanderung profitieren. Einerseits durch die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union, zum anderen aber auch durch dieses Asylchaos, das nach wie vor in dieser Art und Weise weitergeht. Dann ist das Zivildienst, die Zivildienstreform angenommen worden. Also hier die Schweizer Armee sozusagen attraktiver. Es wird schwieriger, sich da davon zu stehlen. Das ist Ausdruck natürlich eines neuen wehrhafteren Zeitgeists, der sich da abbildet. Die SVP in den Kantonen, auch noch interessant, massiv zugelegt. Im Kanton Graubünden plus 10 Sitze. Und Valérie Favre-Acola ist in den Regierungsrat eingezogen. Dies 18 Jahre nach dieser denkwürdigen Parteispaltung, Sie erinnern sich, im Gefolge der Abwahl von SVP-Justizminister Christoph Blocher durch eine Shakespeare'sche Palastintrige im Bundeshaus, da hat sich dann eine SVPlerin, in Anführungszeichen Evelyn Wittmer-Schlumpf, den Gegnern Blochers zur Verfügung gestellt, um sie anstelle des prägenden SVP-Übervaters, des Spiritus Rectus und Strategen, ins oberste Gremium setzen zu lassen. Das hat massive Verwerfungen bewirkt, vor allem für die Bündner SVP, weil die stellte sich dann hinter Wittmer-Schlumpf, worauf sie ausgeschlossen wurde. Das ist dann die Entstehung der sogenannten BDP gewesen, die ja mittlerweile auch schon wieder abgedankt hat, aufgegangen ist in der einstigen CVP, die sich umbenennen musste in Mittepartei und so weiter, diese parteitaktischen Manöver und Geschiebe. Und jetzt ist die SVP nach diesem Schlag, das wurde ja damals von den Medien kommentiert, mehr oder weniger als Untergang, das sei der Todeskeim am Herzen der Volkspartei, der Aufstieg sei jetzt gestoppt. Hinten und vorne natürlich alles falsch, Wunschdenken. Und jetzt sehen wir, dass diese SVP mit unglaublichen Erfolgen, also einerseits Rückkehr in den Regierungsrat, in die Regierung und dann zum anderen aber auch +10 Sitze. Und diese 10 Sitze hat sie gemacht, allesamt auf Kosten der FDP und der Mitteparteien. Und das sind natürlich auch Zeichen, dass jetzt ungeachtet der Ablehnung der Initiative diese beiden bürgerlichen Mitteparteien im Sturzflug sind. Und auch in anderen Kantonen, Basel-Land, Glarus, hat die SVP große Erfolge eingefahren. Auch dies Ausdruck eines sich wandelnden Zeitgeists von Rot-Grün hin zu konservativ. Und da kann die FDP nicht profitieren. Und da müssen diese Freisinnigen ganz massiv über die Bücher. Auch die neue Parteiführung scheint da überhaupt nicht zu verfangen, weil die FDP hat einfach ein Grundproblem. Und das Grundproblem ist die Ausrichtung, ist das Programm, ist der Kompass. Du weißt nicht mehr, wie viele FDPs in dieser FDP eigentlich drin sind. Und wenn wir den Abstimmungskampf noch einmal Revue passieren lassen mit der Nachhaltigkeitsinitiative, dann hat ja die FDP Hand in Hand mit den Linken gekämpft. Und das ist eine Strategie, wenn es denn eine Strategie und nicht einfach nur Verzweiflung oder eben Neid war, das ist natürlich eine Strategie, die liberal-konservative Wähler, die früher für die FDP eingestanden sind, aufs Heftigste verunsichern, wenn sie denn überhaupt noch dort dabei sind. Also das sind interessante Entwicklungen mit Blick auf die nächsten Wahlen. Und jetzt geht es dann gleich weiter nach den Sommerferien, die Neutralitätsinitiative. Da steht Christoph Blocher dann auch noch einmal im Zentrum und dann kommen die Ausmarchungen zum Thema Unterwerfungsinitiative, sprich bilaterale 3. Ein Gaunerwort, wie es sich da gewaschen hat. Und darüber ist ja auch intensiv gesprochen worden. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft ist nach einem, wie Sascha Rufer, der Chefkommentator, gesagt hat, nach einem pomadigen Auftritt am Samstagabend mit einem 1:1, mit einer Katastrophe, wie die Medien heute schreiben, mit einer Katastrophe ins WM-Turnier in den USA gestiegen. Man hat schon gejubelt im Vorfeld. Die Boulevardmedien mit dem Mount Rushmore und Granit Xhaka und Murat Yakin und andere da eingemeißelt in die Felsen. Freunde, ihr müsst ein bisschen runterkommen. Denn diese Nationalmannschaft ist eben ein mental fragiles Gebilde. Also dieses Spiel gegen Katar, ich habe es mir angeschaut, Katar hat noch nie irgendeinen Punkt geholt oder einen Sieg errungen oder irgendetwas geschafft bei den letzten WM. Bei der letzten WM waren sie einfach dabei, weil Katar Gastgeber war. Jetzt also ein 1:1 im Startspiel gegen die Schweiz. Schweiz relativ früh mit einem Penalty und dann in der Nachspielzeit ein einwandfreies Kopfballtor zum Ausgleich. Und das ist schon interessant. Und Granit Xhaka, der Leader des Teams, der Mittelfeldstratege, der selber keinen besonders überzeugenden Abend hinlegte, der hat sich dann nachher beklagt, es habe überhaupt keine Disziplin gegeben in diesem Team. Null Disziplin. Da musste ich etwas schmunzeln, als ich das gelesen habe, denn Granit Xhaka gehört ja auch zu denen, die immer wieder mit diesem unsäglichen Doppeladler unter dem Schweizer Kreuz nationalistische Politik betreiben. Ich meine, das ist die größte Disziplinlosigkeit, die man als Captain überhaupt haben kann. Also wäre ich Schweizer Spieler in dieser Mannschaft, würde ich dem mal sagen, hey, sorry, Kollege, ich habe ja Verständnis dafür, dass das diese ganze Balkanverwerfung, dass das da für dich persönlich eine große Rolle spielt. Aber das hat jetzt einfach überhaupt nichts zu suchen auf dem Fußballplatz. Und es hat schon gar nichts zu suchen bei einem Spieler, der das Schweizer Kreuz auf seiner Brust trägt. Aber eben nicht nur auf der Brust, sondern hoffentlich auch innen drin. Und nicht einfach nur da oberflächlich ein bisschen angeklebt und angenäht, weil es gerade so reinpasst. Weil das den eigenen Karriereplänen entspricht. Und eigentlich schlägt ja das Herz dann für den Doppeladler. Und wenn nun der Captain tatsächlich der Meinung ist, dass diese Disziplinlosigkeit ein entscheidender Faktor ist, ja, da muss er sich die Frage stellen, inwiefern er selber mit seinem Verhalten diese Disziplinlosigkeit befördert. Aber noch viel wichtiger als Granit Xhaka ist natürlich in diesem Zusammenhang die Frage, ja, warum lässt man das eigentlich durch? Warum wird das nicht verhindert? Warum sind die Vorgesetzten da irgendwie still? Weiß ich, gibt's jetzt eine Buße? Es sind ja wieder Bilder erschienen. Das sind einfach Verhaltensweisen, die bei vielen Leuten, da bin ich nicht der Einzige, auch ein Gefühl der Befremden, des Befremdens und der Entfremdung entstehen lassen. Also für den Rest des WM-Turniers muss ganz klar die Devise ausgegeben werden, weniger Doppeladler, mehr Tore. Null Doppeladler, dafür Disziplin. Also die müssen in sich gehen und ich bin sehr gespannt, wie jetzt da die Medien den weiteren Fortgang betrachten. Aber einmal mehr gilt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und mein Eindruck ist, ich bin ja ein großer Eishockey-Fan, mein Eindruck ist eben auch, dass diese Fußballstars da allzu sehr verhätschelt werden, auch von den Medien. lässt sie einfach mit dem durchgehen. Für mich ist das absolut indiskutabel mit diesen nationalistischen Symbolen. Stellen wir uns mal vor, wenn da andere, wenn da jeder irgendein Handzeichen oder eine, keine Ahnung, irgendeine zweite Flagge da auch noch sich aufs Trikot nähen ließe. Ich meine, das ist doch unglaublich. Da sehen Sie übrigens auch den ganzen Missstand der ja, Doppelbürgerschaft und Mehrfachbürgerschaft. Da schlagen allzu viele Herzen in einer Brust. Aber wenn du eben das Leibchen der schweizerischen Nationalmannschaft anhast, dann darfst du nur noch für eine Nation darf dann dein Herz schlagen. Vielen Dank übrigens. Das Thema war auch noch brisant bei meinem Interview mit Sascha Volkov, dem Ukraine-Aktivisten mit Schweizer Pass, Schweiz-Ukrainer, auch Doppelbürger. Das sehr hitzige Auseinandersetzung da in meinem Studio. Am Schluss habe ich ihn gefragt, warum kämpfen Sie eigentlich gegen einen Schweizer Journalisten, warum kämpfen Sie nicht in der Ukraine? Und das hat viele Leute beschäftigt da in den Kommentaren, habe viele Zuschriften dazu bekommen. Und eben auch die Bemerkung, ist das eigentlich eine vernünftige Sache, diese Mehrfachstaatsbürgerschaft, dass man quasi auch den Zweifrontenkrieg dann kämpfen kann, beziehungsweise den Krieg aus der Heimat in die Schweiz hineintragen. Das hat ja Sascha Volkov gesagt, er hat gesagt, das ist ja euer Krieg. Ich habe ihm dann vehement widersprochen. Auf jeden Fall sehr interessant und ähnliche Phänomene, andere Ausprägungen beobachten wir derzeit auf dem Fußballfeld. Leider nicht zum ersten Mal, dieser Doppeladler kehrt ja immer, flattert ja immer wieder durchs Bild, irritierend, gelingt dem Verband nicht, das abzustellen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ja, Ihnen eine wunderschöne Woche. Starten Sie gut, ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Sendung, mit den grenzübergreifenden Nachrichten, mit dem Blick in die ausländischen Zeitungen. Bis gleich.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.